Auch von meiner Seite möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen. Ich wünschte, dass Gott uns heute Morgen miteinander segnen kann und bin mir sicher, dass er es auch tun wird, weil wir die Verheißungen in seinem Wort haben, dass er bei uns ist, dass wir, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dass er dann auch den Segen gibt. Ich durfte vor einigen Wochen an einer beruflichen Schulung teilnehmen. Es war ein überörtliches Angebot, bei dem hauptsächlich unbekannte Kollegen mit dabei waren. Und zu Beginn so einer Schulung haben wir immer wieder diese Situation, dass wir aufgefordert werden, uns vorzustellen. Wir machen eine Vorstellungsrunde. Es geht einmal so im Kreis, gerade wenn wir während der Schulung auch mehr miteinander in Kontakt treten, mehr aktiv miteinander machen. So, und ich war als Erster dran bei dieser Vorstellungsrunde. Ich hatte also keine Zeit, mir kurz Gedanken zu machen, wer bin ich, was sage ich jetzt eigentlich. Im beruflichen Alltag ist es ja oft, sag mal, leicht, uns zu definieren. Wir sagen den Namen, wir sagen unseren Alter, die Dienststelle, wo wir unseren Dienst tun, vielleicht auch unsere Stellung innerhalb der Firma oder des Amtes und haben damit so ein paar äußere Rahmenbedingungen festgelegt, was uns definiert, und das genügt ja meistens dann auch schon. Wir erleben solche Situationen aber auch immer wieder im privaten Bereich. Immer wieder kommen wir mit Menschen in Kontakt. Immer wieder fragt man, wer bist denn du? Und ich habe mich gefragt, wie stellen wir uns da eigentlich vor? Je nach Situation gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich zu einer Beziehung, zu dieser Person in einer Beziehung stehe, oder ich weiß, der kennt meine Schwester oder meinen Bruder, dann definiere ich mich und sage, ich bin der Bruder von. Ja, oder ich bin der Vater von, wenn ich mit den Kindern irgendwo bin. So kann es auch unterschiedlich klingen, je nachdem, bei wem stelle ich mich vor, mit wem habe ich es zu tun. Und manchmal wählen wir auch Attribute, Eigenschaften, Hobbys aus, die uns ausmachen, wo wir auch wissen, da komme ich sofort an einen Anknüpfungspunkt, da haben wir einen gemeinsamen Nenner mit dem Nächsten, wenn es irgendwie um den Garten geht, dann kann ich sagen, ich bin auch Gartenliebhaber, und dann hat man schnell irgendwie einen Punkt, wo man sich trifft. Wenn es um den Sport geht, ich mag auch wandern, ich mag auch Fußball, und dann kommt man eben schnell ins Gespräch. Ja? Aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken, wie beschreiben wir uns persönlich? Wer bin ich? Was macht mich aus und was definiert mich? Und wenn ich das für mich persönlich mache, dann kommen ja auch Eigenschaften mit dazu, die ich jetzt so bei einer Vorstellungsrunde nicht mit in den Raum werfe. Und ja, ich möchte uns fragen, haben wir uns schon mal die Zeit genommen, darüber nachzudenken, wer bin ich? Was macht mich aus? Und sich wirklich mal so die Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben, Eigenschaften von mir aufzuschreiben. Nur Stichpunkte. Was macht mich aus? Und wenn wir das machen, dann wird uns auffallen, dass unsere Identität sehr facettenreich ist. Es gibt die Beziehungen, es gibt die Eigenschaften, es gibt die Errungenschaften, es gibt den beruflichen Status, den wir haben. Und so kommen viele Faktoren zusammen. Auch unser Charakter macht einfach einen Teil unserer Identität aus, genauso wie die Werte, die unser Leben und unser Handeln bestimmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll das wichtig sein? Warum ist es wichtig zu wissen, wer wir sind? Wisst ihr, wenn wir vom Irdischen mal weggehen, auf den geistlichen Hintergrund, dann ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wer wir sind. Zum einen hat es zur Folge, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen müssen. Zum anderen lernen wir, uns im Lichte Gottes zu sehen. Wie sieht Gott mich eigentlich? Weil gerade im geistlichen Bereich kommt es ja nicht darauf an, was denke ich, wer ich bin, sondern was denkt Gott, wer ich bin. Wie definiert mich Gott? Wie stehe ich zu ihm? Dann müssen wir uns auseinandersetzen mit dem, was Gott von uns sieht, was nicht die Menschen sehen, was nicht das Äußere angeht allein, sondern es geht viel tiefer. Die Menschen, die sehen immer nur diesen kleinen Ausschnitt von unserer Identität. Wenn ich beim Einkaufen bin, die Kassiererin, die sieht nur, wie ich mich im Laden verhalten habe. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann haben die Kollegen oder der Chef nur gesehen, wie ich mich in diesem Zeitpunkt benommen habe. Und so hat eigentlich niemand den vollen Überblick über die Person des Einzelnen, sondern jeder kennt irgendwie einen Ausschnitt. Natürlich, je besser wir jemanden kennen, desto mehr Facetten kennen wir von der einzelnen Person, das ist ganz klar. Wenn wir darüber nachdenken, wie beschreiben wir uns, wer sind wir, dann müssen wir uns gegenüber Gott positionieren. Im Geistlichen, wo stehe ich? Und das ist ein Weg zur Selbsterkenntnis, weil es aus Gottes Sicht ja nur zwei Lager gibt, entweder für ihn oder gegen ihn. Und dazwischen ist nicht möglich. Aber auch wenn wir uns als Kinder Gottes definieren, ist es wichtig, darüber nachzudenken. Weil die Frage bleibt, wie stark spiegelt sich mein Glaube eigentlich in meiner Beschreibung? Was definiert mich? Sind es noch immer meine Sünden, die mich definieren? Welchen Einfluss hat mein Glaube auf die Frage nach meiner Identität? Und wenn wir Klarheit über diese Fragen bekommen, dann hilft es uns in unserem Leben, zielgerichtet zu leben. Es hilft uns, die Prioritäten im Alltag richtig zu setzen. Es zeigt uns den Weg, weil wir das Ziel vor Augen haben. Es zeigt uns den Wert, den wir in Gottes Augen haben. Und in einzelnen Situationen des Lebens ist es durchaus wichtig, das zu wissen, weil es uns im täglichen Kampf gegen Versuchungen der Sünde nutzt. Wenn uns der Feind anfechten will mit verschiedenen Vorwürfen, müssen wir wissen, stimmt das, was er sagt? Oder ist es eine Lüge? Wenn wir wissen, welchen Wert wir in Gottes Augen haben, was er für uns getan hat, welche Liebe er uns entgegenbringt, dann macht das etwas mit unserem Leben, mit unserer Einstellung, mit unserer Terminplanung und mit unserer Ausrichtung im Leben. Wir wollen jetzt aber nicht bei unserem persönlichen Blick bleiben, sondern wir wollen heute den Blick Gottes einnehmen und uns fragen, was sagt sein Wort über uns? Und dazu lesen wir jetzt nochmal Jesaja 43. Wir lesen die ersten 4 Verse. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich dich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. Ich habe das Thema heute überschrieben mit wertvoll, kostbar, geliebt, wie Gott dich beschreibt. Und wir wollen jetzt hier diese Verse durchgehen, uns besonders auf den Vers 1 und den Vers 4 konzentrieren. und die einzelnen Eigenschaften oder diese einzelnen Worte anschauen, mit denen Gott uns beschreibt. Der Vers 1 zeigt uns, wer hier spricht. Der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Wir finden hier die Beurteilung durch unseren Schöpfer. Und jetzt im irdischen, im materiellen Dingen, derjenige, der etwas erschaffen hat, der hat eine besondere Verbindung zu dem Stück, zu dem etwas, was er gemacht hat. Wenn ich die Gemüsepflanzen im Garten selbst ausgesät habe oder sie selbst gepflanzt habe, wenn ich sie mit ausreichend Nährstoffen versorgt habe, wenn ich sie liebevoll gegossen habe, dass sie nicht eingehen, wenn ich sie vielleicht gestützt habe, angebunden habe, dass beim Sturm die Pflanzen keinen Schaden nehmen, dann weiß ich die Früchte bzw. das Gemüse doch viel mehr zu schätzen, als wenn ich es einfach gekauft habe, oder? Und wenn ich mir einen neuen Tisch anschaffe und die Tischplatte ist aus Holz und ich bearbeite die selbst, ich schleife die, ich öle die und nochmal gehe ich drüber, schleife sie nochmal, ich öle sie nochmal. Und wenn es dann noch nicht perfekt gerade ist, dann gehe ich nochmal drüber und ich schleife nochmal, bis diese Oberfläche so glatt ist, dass es mir gefällt, dass wenn ich mit der Hand drüber streiche, dass ich denke, ja, jetzt bin ich zufrieden, das ist mein Stück. Wie geht's mir dann, wenn ich sehe, dass dieser Tisch beschmutzt wird? Wie geht es mir, wenn ich sehe, dass etwas runterfliegt und eine Macke im Tisch ist? Ich bin mir sicher, dass da ein Unterschied ist zu dem Tisch, den ich einfach nur gekauft habe, wo es mir vielleicht auch weh tut, aber wo ich weiß, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Dann tut es viel, viel mehr weh. Hier spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Aktuell leben in Deutschland über 83 Millionen Menschen. Die Weltbevölkerung liegt bei mehr als 8 Milliarden. So, das ist eine Menge, bei der wir an unsere mathematischen und gedanklichen Grenzen kommen. Und doch könnten wir jetzt denken, bei der Masse an Menschen, die sind ja alle gleich. Da ist ja dem Schöpfer nicht mehr so wichtig, wie der Einzelne aussieht, wie er gemacht ist. Da hat er irgendwie eine Schablone draufgelegt, einmal alle im gleichen Modus. Aber das Erstaunliche ist, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Jeder Mensch sieht anders aus und jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck. So, da sehen wir diese Liebe zum Detail in der Schöpfung, in dem, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Und wenn wir jetzt von dem Tisch ausgehen oder von der Gemüsepflanze, wenn wir uns damit schon verbinden, wie groß muss diese Verbindung vom Schöpfer zu seinem Geschöpf sein? Auch wenn es diese Masse ist an Menschen, aber doch, wie sehr hat er diese Liebe, dieses Detail in jeden einzelnen Menschen hineingesteckt? Können wir uns ein ganz kleines bisschen vorstellen, wie Gott über uns denkt? Wie Gott die Menschen liebt? Wie sehr es Gott wehtut, wenn wir unser Gewissen beschmutzen? Und nun spricht der, der uns alle geschaffen hat, der jeden von uns gebildet hat, der uns das Leben geschenkt hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Es ist an dieser Stelle wichtig zu wissen, an wen ist diese Botschaft adressiert. Zu wem spricht Gott hier? Und es heißt hier ja am Anfang, dass Gott die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, anspricht. Und es sind ja nicht verschiedene, sondern wir erinnern uns, 1. Mose 32, 29, da sprach Gott: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also, hier ist das ganze Volk Israel angesprochen mit dieser Botschaft. Und das Volk Israel ist im Alten Testament ein Bild auf die Gemeinde, auf die Menschen, die wiedergeboren sind, die neues Leben aus Gott haben. Das heißt ja auch: Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Gott spricht hier seine Kinder an. Der Vater spricht zu seinem Kind. Und die Botschaft ist eine ermutigende Botschaft. Er ermutigt sein Kind. Und er stellt als erstes klar, dass er uns erlöst hat. Ich habe dich erlöst. Und das ist eine Erinnerung an eine so wichtige Wahrheit, die uns immer bewusst sein muss. Dieses Bewusstsein der Erlösung muss tief in uns eingebrannt sein. Gott möchte, dass hieran keine Zweifel aufkommen. Schau mal, was er einige Verse später sagt, in Vers 24 und 25. Ja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. Und jetzt Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und denke nicht mehr an deine Sünden. Gott hat unsere Schulden getilgt. Und dieses Tilgen, das kennen wir ja aus dem Bankrecht. Ja, wenn wir von der Bank Geld leihen, dann müssen wir dieses nach und nach zurückzahlen. Da ist meistens ein Zinsanteil dabei, aber auch ein Anteil, der auf unsere Schuld geht. Und das nennen wir ja Tilgen. Es ist Zurückzahlen einer Schuld. Und Gott sagt hier: Du hast mein Gesetz übertreten. Du hast mir Mühe gemacht. Ich hatte Arbeit mit dir. Und dafür müsstest du eigentlich eine Strafe zahlen. Jede Übertretung fügt dir noch mehr Schuld hinzu. Mit jeder Übertretung des Gesetzes wächst unser Schuldenberg. Und jetzt sagt Gott: Ich habe von meiner Seite, um meinetwillen, habe ich für dich diese Schuld bezahlt. Wie hat Gott das getan? 1. Petrus 2, Vers 24 will ich uns lesen. Er, also Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben, um uns von unserer Schuld frei zu machen. Weil eigentlich hätte uns das Urteil gehört, das er bekommen hat. Und er hat es an unserer Stelle getan, in Stellvertretung für uns. Und dann heißt es: Damit wir für die Gerechtigkeit leben. Das heißt, dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Schuld, uns von unserer Schuld erlöst hat, bekommt unser Leben jetzt einen neuen Fokus. Wir leben ab jetzt nicht mehr für uns, sondern für die Gerechtigkeit. Wir können also auch sagen, dass wir mit der Erlösung eine neue Identität bekommen. Dann definieren uns nämlich nicht mehr unsere alten Sünden, sondern wir werden durch Jesus definiert, durch sein Opfer, durch das wir reingewaschen sind von der Sünde, durch das wir neues Leben von Gott bekommen haben. Gott macht einen neuen Menschen aus uns, ein Mensch, der nicht mehr für sich lebt, sondern für Gott lebt. Ein Mensch, der zu seiner Ehre lebt.
Ein Mensch, der jetzt eifrig darauf bedacht ist, nach Gerechtigkeit zu streben, nach Frieden zu streben, nach Liebe. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und diese Erlösung ist die größte Leistung, die wir in unserem Leben brauchen. Wir brauchen dieses Bewusstsein, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern auf die Leistung Gottes, auf das Opfer von Jesus. Jesus hat es für uns getan. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit. Freiwillig hat er es gegeben, um seinetwillen. Wisst ihr, und wenn wir das verinnerlicht haben, dass es nicht von uns kommt, dann macht es uns frei davon, von dieser eigenen Anstrengung. Ich muss etwas tun, damit Gott mich annimmt. Ich muss etwas tun, um angenommen zu werden. Gott sagt, nein, ich habe dich erlöst. Dann sagt er, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wieder geht die Initiative von Gott aus. Das wird auch in folgenden Versen sehr deutlich, Epheser 2. Ich schlage uns das auf, Epheser 2, Vers 8 und 9. Epheser 2, von Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. War uns das bewusst, dass Gott uns bei unserem Namen ruft? Er nimmt nicht einen Spitznamen, er nimmt nicht eine Verniedlichung, mein Geschöpfchen oder so. Er ruft uns beim Namen. Gott nennt uns auch nicht bei unseren Sünden. Weil in dem Moment, wo er uns bei unserem Namen ruft, da ruft er uns ja heraus aus der Sünde. Dann hätte er genauso die Möglichkeit zu sagen, Sünder, komm raus. Lügner, komm raus. Betrüger, dich rufe ich. Aber wir haben schon gelesen, dass Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und denke nicht mehr an deine Sünden. Und wisst ihr, an diesem Punkt müssen wir verinnerlicht haben. Das ist so wichtig. Gott nennt uns nicht bei unseren Sünden. Er nennt uns bei unserem Namen. Gott denkt nicht mehr an die erlassenen Sünden zurück. Aber wisst ihr, ganz anders ist es bei dem Teufel. Der will unsere Sünden nicht vergessen. Immer wieder kramt er sie raus. Immer wieder hält er sie uns vor. Und der Teufel will uns damit zu schaffen machen. Er will uns anklagen. Und er versucht uns damit vom Zeugnis für Jesus abzuhalten. Immer wieder merken wir das. Da gibt sich eine Gelegenheit, ein Zeugnis zu sagen, meinem Nächsten irgendwie Zeugnis zu geben. Dann heißt es, was, du? Schau mal in deinen Lebenslauf. Schau mal, was du alles gemacht hast. Was du für ein Versager bist. Und du willst von Jesus erzählen. Der Teufel hat ein Ziel, das er verfolgt. Der Teufel will uns niedermachen. Er will uns runterbuttern. Aber so redet Gott nicht mit uns. Er nennt uns bei unserem Namen. Selbstverständlich führt uns der Heilige Geist zur Erkenntnis der Sünde, wenn wir offen für ihn sind. Aber die Absicht vom Heiligen Geist ist eine ganz andere. Erstens nennt er uns bei unserem Namen und zweitens hat er die Absicht, uns zu reinigen. Es geht nicht darum, uns niederzumachen oder uns vom Dienst abzuhalten, sondern es geht um Reinigung. Es geht darum, dass wir heilig sind, dass wir bereit sind, uns vom Heiligen Geist prüfen zu lassen, dass wir uns zurechtweisen lassen in einzelnen Punkten. Aber das passiert in erster Linie durch Gottes Wort und durch das Gebet. Trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, in diesen Situationen zu unterscheiden. Ist da was dran oder ist es eine Lüge? Redet Gott zu mir? Will er mir was zeigen? Oder versucht mich der Teufel einfach nur abzuhalten, mich niederzumachen, mich anzufechten? Wenn Gott uns bei unserem Namen nennt, dann spricht daraus auch ein gewisser Respekt. Und das merken wir immer wieder in Gesprächen, allein auf der Arbeit, am Telefon, wenn ich den Gegenüber mit dem Namen ansprechen kann, das ist was ganz anderes, wie wenn ich den als Unbekannten sehe. Ich habe leider nicht die Gabe, mir einen Namen gut merken zu können. So habe ich irgendwie oft Schwierigkeiten dann, ich denke, das Gesicht kenne ich, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist dann nicht so einfach. Aber ich weiß, dass manche wirklich diese Gaben haben. Sie haben einmal den Namen gehört und sie können ihn immer wieder wiederholen. Ja? Sie können sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Und es macht tatsächlich einen großen Unterschied in der Unterhaltung, wenn wir den anderen beim Namen nennen. Das kürzlich erlebt, als ich mit einem Bruder im Eutinger Tal war, da haben wir einen älteren Mann nach Hause begleitet und bei der Verabschiedung sagt mein Bruder den Namen von diesem Mann. Er sagt, ich wünsche einen gesegneten Abend und dann hat er einen Namen gesagt. Der Mann ist zusammengezuckt. Woher kennst du meinen Namen? Es war gleich was ganz anderes. Davor waren wir Nobody, davor hat er uns nicht gekannt, aber dadurch, dass wir den Namen gekannt haben, hatten wir sofort einen Zugang zu dieser Person. Gott nennt uns bei unserem Namen. Und er sagt, du bist mein. Allein dieser Satz, was ist das für ein Trost? Zu wissen, ich gehöre Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe im Eigentum Gottes. Ich gehöre zu seiner Familie. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist ein Recht, Kind Gottes zu sein. Es ist keine Last, es ist keine Bürde, sondern es ist ein Recht. Du bist mein. Gott hat uns angenommen. Und aus dieser Annahme heraus folgt für uns die Pflicht, auch gegenseitig einander anzunehmen. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, genauso wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Ehre. Du bist mein, du bist ein Kind Gottes, du lebst für den Schöpfer, du lebst für deinen Erlöser. Du lebst für den Heiligen Israels. Wir leben für den, der uns erlöst hat, der uns bei unserem Namen gerufen hat und zu dessen Familie wir jetzt gehören. Einige Verse später in unserem Abschnitt, Jesaja 43, Vers 7, heißt es, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe, zu meiner Herrlichkeit und gebildet und gemacht habe. Gott spricht hier, er ruft ja hier das Volk Israel zusammen und dann sagt er, dass er dieses Volk geschaffen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit. Ein Leben in der Ehre für unseren Schöpfer, für unseren Gott. Und dann gehen wir weiter in Vers 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. In den Augen Gottes sind wir so wertgeachtet, sind wir so kostbar und so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das heißt Jesus Christus, auf die Erde sendet, um uns zu erlösen. Damit Jesus an unserer Stelle die Schuld der Sünde tragen sollte. Wir kennen alle den Abschnitt aus 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Um hier ein anderes Wort zu benutzen, Gott ging in Vorleistung. Er hat uns zuerst geliebt. Aus Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Und auch das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Er hat ihn aus Liebe gesandt und nicht aus Zorn. Er hat ihn gesandt, um uns zu retten und nicht um uns zu richten oder um uns zu verdammen. Wie ist die Ausrichtung Gottes? Er will aufbauen, er will helfen, er will erlösen, er will frei machen. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe. In 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. Wenn wir den Preis beachten, den Gott für uns gezahlt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, dann können wir uns auch ein bisschen vorstellen, wie kostbar wir in seinen Augen sind. Wenn uns etwas wert, wenn uns etwas kostbar ist, dann achten wir auch besonders darauf. Wir gehen vorsichtig mit den Sachen um, wir pflegen sie, wir schützen sie vor Gefahren, wir kümmern uns darum. Genauso Gott. Das Volk Israel, als sie diese Botschaft gehört haben, waren gerade in der babylonischen Gefangenschaft. Und diese Zeit, die neigt sich schon dem Ende. Und wir sehen ein Sehnen danach, wieder nach Hause zu kommen, ins eigene Land, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Nicht mehr einem fremden Volk dienen zu müssen. Also das Volk war eigentlich am Boden zerstört. Ja? Sie waren nicht in der Blüte ihrer Zeit. Sie haben Ermutigung gebraucht. Und Gott gibt ihnen hier eine Perspektive. In Vers 3. Da heißt es, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. So, Gott verspricht hier, dass er Ägypten, Kusch und Seba an die Stelle des Volkes Israel gibt. So, und ich habe mich gefragt, was soll das zu bedeuten, und ich habe nachgelesen. Und die Gelehrten gehen davon aus, dass diese Prophezeiung unter König Kyros ihre Erfüllung gefunden hat. Wir lesen davon in Esra 1, dass Kyros zugelassen hat, erlaubt hat, dass ein Teil des Volkes zurückkehrt, um den Tempel wieder aufzubauen. Ja, und er hat es nicht nur erlaubt, sondern er hat es sogar finanziert. Und schließlich wurde auch das Volk Israel wieder in die Freiheit entlassen. Als Gegenzug dazu hat Gott ihm strategisch den Sieg gegeben, will ich mal sagen, im Kampf, dass sein Reich erweitert wurde, und zwar Richtung Ägypten. Er hat Ägypten mit einnehmen können, und dann sind ja noch diese beiden Bereiche, Kusch und Seba, mit angeführt. Also man geht davon aus, dass dieser Erfolg auf strategischer Ebene ein Geschenk Gottes war, um das Volk Israel wieder zu lösen, um diese Bereitschaft im Herzen zu geben, dem Kyros. Ja. Und die Verse 5 bis 7, die beschreiben dann die Zusammenführung, wie das Volk Israel gerufen wird aus den verschiedenen Regionen, wie sie wieder zusammenkommen als ein Volk, wie Gott sie wieder vereint. Also Gott hat das Volk Israel wertgeachtet, um es nach der Zeit der Gefangenschaft wieder zurückzuführen. Er war bereit, von sich aus das Volk Israel wieder zu erlösen und wieder anzunehmen. Und wenn diese Botschaft an das Volk Israel ist, und wenn das Volk Israel die Gemeinde ist, die Wiedergeborenen sind, dann ist die Botschaft an dich, dass Gott dich wertgeachtet hat. Nicht, weil du es von dir aus warst und du irgendwas vorzuweisen hättest, sondern weil er dich geliebt hat. Dich wertgeachtet, dich in seine Familie mit aufzunehmen. Und Gott ist um dich bemüht, er umsorgt dich mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Gnade. Dann lesen wir noch Jesaja 43, 5, den Anfang. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Genauso hat er die Botschaft angefangen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch da dieses fürchte dich nicht. Gott ist bei dir. Und Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern der himmlische Vater ist bei dir. Wir kennen das Wort aus Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Es ist ein Unterschied, ob wir eine Furcht haben oder ob eine persönliche Beziehung da ist, dass wir jemanden als Vater ansprechen. Und dieses Aber ist ein aramäisches Wort, das diese besondere Vertrautheit von Vater und Kind darstellt. Es ist wohl so, dass in jüdischen Familien heute noch die Kinder zu Hause ihren Vater Aber nennen, draußen aber das Wort für Vater benutzen, die formelle Art. Ja, also das zeigt einfach diese besondere Verbindung von Vater und Kind. Und diese vertraute Beziehung dürfen wir zu Gott haben. Und diese vertraute Beziehung, sie soll unser Selbstbild prägen. Das ist unsere eigentliche Identifikation, unsere Identität. Und wisst ihr, wenn wir in Vers 2 lesen, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Egal, wo unser Weg hinführt, Gott ist da. Und Gott verspricht uns hier nicht, ich werde euch ums Wasser außen rum führen, sondern manchmal kriegen wir nasse Füße auf dem Weg mit Gott. Manchmal müssen wir schwimmen auf dem Weg mit Gott. Aber Gott verspricht uns hier, dass die Ströme der Leiden uns nicht überfluten werden. Gott lässt nicht zu, dass wir von ihm weggeschwemmt werden. Vielleicht müssen wir auch durch besonders trockene Zeiten gehen, in denen unsere Seele fast verschmachtet. Und wie wichtig ist es in diesen Situationen zu wissen und zu glauben, Gott ist da. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Es ist so wichtig zu wissen, ich bin sein Kind. Mein Vater sorgt für mich. Er ist bei mir. Ich wünsche, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass uns unsere Gotteskindschaft definiert. Wie wichtig es ist, zu wissen, dass wir ein Kind Gottes sind. Ich wünsche, dass sich diese Wahrheit in unserem Herzen einbrennt, dass es uns bewusst ist, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott uns wertschätzt, wie Gott uns bei unserem Namen ruft, wie er respektvoll mit uns umgeht, wie kostbar wir in seinen Augen sind und wie teuer wir erkauft sind. Gott spricht zu uns, fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Weißt du, liebe Seele, wenn du noch Angst hast, dann will ich dich einladen. Komm zu unserem Vater im Himmel. Lass dich von ihm erlösen, von der Sünde. Lass dich von dieser Schuld befreien, die dich niederdrückt. Gott möchte dich davon befreien. Gott hat kein Interesse daran, dich niederzumachen, dich runterzudrücken. Er will einen neuen Menschen aus dir machen. Er gibt dir eine neue Identität, ein neues Herz. Einen neuen Menschen macht er aus dir. Lass dich versöhnen mit Gott. Und dann nimm diese Perspektive an. Ich bin wertgeschätzt. Ich bin kostbar. Ich bin geliebt. Den Augen meines Vaters. Ich wünschte, dass wir lernen, uns selbst zu sehen, wie Gott uns sieht. Dass wir uns selbst so beschreiben könnten, wie Gott uns beschreibt. Nicht unbedingt in der Vorstellungsrunde, aber für uns selber, dass es sich ja, in unser Herz einbrennt. Wer bin ich vor Gott? Liebe Seele, Gott ruft dich bei deinem Namen, er will dich erlösen, weil er dich liebt, weil du in seinen Augen wertgeachtet bist, weil du kostbar bist, damit du dich nicht mehr fürchten musst. Gott segne sein Wort an uns. Amen.